Hallo da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, heute wieder den Stefan hier bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's soweit ganz gut.
Das ist sehr, 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 sehr schön, denn wir sprechen heute auch über etwas, was uns auch schon sehr viele Jahre lang schon beschäftigt. Du hast mir damals einen koreanischen Film ausgeliehen und hast gesagt, guck dir den unbedingt an. Und ich glaube, es war mit den Neon Demon zusammen, diese zwei Filme, und die lagen knappes Jahr, lagen die bei mir ungesehen rum, bis du da irgendwann gefragt hast, Mensch, hast du den mal angeguckt? Mach mal.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich mir Manuel angeschaut und der hat mich ja ganz schön umgehauen. Und seit dieser Zeit reden wir darüber, dass wir doch eigentlich mal gerne über diesen sprechen wollen.
Ja, das
wir haben
ist
hier schon. Genau, wir haben hier schon im Podcast, da habe ich ja mit Fred damals über Memories of Murder gesprochen. Und jetzt wird es Zeit. Wir müssen mal wieder über Bong Joon-ho sprechen. Und du hast uns Mother mitgebracht. Und jetzt würde mich mal tatsächlich brennend interessieren, wie bist du denn eigentlich auf Mother aufmerksam geworden und wie ist eigentlich so dein Werdegang mit Bong Joon-ho? Ja, erzähl mal ein bisschen was.
Ich erinnere mich, wie ich noch bei PayPal gearbeitet habe und ich einfach völlig im eBay-Wahn war und noch nicht mal wirklich einen blassen Schimmer von Bong Joon-ho hatte und habe dann manchmal so Phasen gehabt, wo ich irgendwie the best Sci-Fi Movies from China oder sowas gegoogelt habe und so, und dann habe ich mir da so Listen ausspucken lassen und dann habe ich einfach wild bei eBay geguckt, was ich irgendwie kriegen kann. Also da war dann auch so lauter Quatsch mit bei und ich erinnere mich, dass ich dann irgendwie auf Mother gestoßen bin. Und da sahen immer so die Bewertungen immer sehr, sehr gut aus. Und ich bilde mir ein, dass ich, glaube ich, bei Wikipedia kurz geschaut habe. Und da hieß es, dass der Film sehr, sehr gut sein soll. Und das war mein Zugang. So ist es passiert. Genau.
Cool. Und du hattest vorher schon mal irgendwas von Bong Joon-ho gehört? Oder wie ist da so deine Historie mit ihm?
Nee, ich glaube, das war mein erster Film. Sozusagen ein richtiger Glücksgriff. Genau, ich erinnere mich noch, dass du mir dann im Nachhinein Host irgendwann ausgeliehen hast. Daran erinnere ich mich, genau. Aber Mother war mein erster Zugang.
Ja, same hier, war auch mein erster Bong Joon-ho. Und danach habe ich mir, wie gesagt, den Memories of Murder angeschaut, der es mir wirklich sehr angetan hat. Das ist auch ein ganz fantastischer Film, haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen hier. Ich war letztens im Kino, da warst du, glaube ich, nicht mit, aber du hast ihn auch gesehen, Mickey 17.
Mickey 17, genau.
Genau, Parasite, ist ja klar, hatte ich damals auch im Kino gesehen, ja. Fantastischer Film.
Ja, ja.
Und The Host, genau, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Also das ist insgesamt, ich finde, er hat eine sehr wandelbare Filmografie. Und ein toller Regisseur. Also ich denke, da werden wir heute auch noch ein bisschen mit drauf eingehen, was das eigentlich so ausmacht, seine Filme. Aber so im Großen und Ganzen, also ich glaube, bis auf Snowpiercer, den konnte ich nicht so viel abgewinnen, mochte ich eigentlich fast alle seine Filme, die er gemacht hat.
Snowpiercer war bei mir ebenfalls so, dass ich den das erste Mal geschaut habe und war irgendwie raus. Ich glaube, der hat mich dann so nach der ersten Hälfte hat er mich verlassen. Jetzt kürzlich habe ich ihn mal wieder geschaut und war sehr, 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 sehr angetan vom Ende auch. Also da hatte ich mich dann, beim zweiten Mal hat er besser funktioniert und hatte mich auch gefreut über das Ende. Das fand ich sehr, sehr schön. So, und da habe ich auch gemerkt, dass diese Themen von Zweiklassengesellschaft und den Menschen, die einfach nicht nach oben kommen sollen, dass das ein wiederkehrendes Thema bei ihm ist.
Ja, die Kluft in der Gesellschaft, eben halt das Klassensystem, Klassismus, das sind eins von vielen, vielen Themen, die eben halt auch im Mother drin sind. Und ich glaube, wir haben heute ein großes Paket. Du hast uns sogar auch ein ganz kleines Dossier noch geschrieben. Das werden wir heute ein bisschen durchgehen. Das heißt also, heute ist unser Fokus für alle da draußen. Wir gucken heute mal ein bisschen auf diese ganzen Systeme, die in dem Film drin sind, wie arbeitet das Drehbuch und die Bildsprache da zusammen? Wie sieht es denn eigentlich aus mit Doppeldeutigkeiten? Und ja, die sind definitiv drin. Wie ist das Drehbuch strukturiert und aufgebaut? Und vor allem nochmal die Kameraarbeit nochmal als solches nochmal anschauen. Also heute gehen wir sozusagen mal ein bisschen ganz anders ran. wir müssten eigentlich auch spoilern. Und ich glaube, bei dem Film ist es unerlässlich, das zu erwähnen. Wenn man den Film wirklich genießen will, wäre es schon cool, wenn man nicht weiß, wie er ausgeht. Ich weiß aber nicht, wie wir das irgendwie umschiffen wollen, wenn wir über den Film sprechen wollen. Deswegen sage ich jetzt gleich, habt ihr den Film nicht gesehen? Es wäre begrüßenswert oder besser, wenn ihr den Film so richtig genießen wollt, wenn ihr das halt nicht wisst. Das spricht also, schaut euch den Film an und kommt zum Gespräch zurück.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Plan.
Genau. Dann machen wir es mal so. Wir gehen einfach mal gleich rein in die Zusammenfassung, damit alle wissen nochmal, um was es eigentlich geht im Film. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich hau's euch unten in die Shownotes. Wer ein bisschen wissen will, über welche Szenen wir gerade sprechen, was wir uns da genau anschauen. Wir arbeiten heute mal wieder mit Filmgrab. Den Link hau ich euch rein. Da könnt ihr Stills aus dem Film sehen und dann wisst ihr auch immer, was wir meinen, welche Szene, welchen Bildaufbau wir meinen. Ich glaube, das veranschaulicht das ein kleines bisschen besser.
Mhm.
Genau. Der geistig zurückgebliebene Dojun wird des Mordes an einem Mädchen beschuldigt und von der Polizei genötigt, ein Geständnis zu unterschreiben. Doch seine Mutter, für die ihr Sohn den Sinn ihres Lebens darstellt, glaubt fest an seine Unschuld und setzt alles daran, den wahren Mörder zu finden. Während ihrer eigenmächtigen Spurensuche kommt sie dem Killer immer näher und deckt dabei beunruhigende Umstände in ihrer Gemeinschaft auf.
Mhm.
Ich finde, ohne dass das zu viel verrät, das teast ein paar Sachen an, eben halt auch weit über die Geschichte hinaus, sprich eben halt auch das, was hier an Doppeldeutigkeit noch mit drin ist, finde ich ganz gut. Was sagst du?
Ja,
du
ganz, was ich halt so schön finde, wenn ich das gerade so höre, merke ich, dass der Film einem so ein bisschen den Pitch verleiht, dass man einer Verschwörung auf der Spur sein wird. Aber ganz besonders nach der zweiten Sichtung jetzt finde ich, dass es eher eine Charakterstudie ist und da wird man schon gut aufs Glatteis geführt, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich finde es witzig, das wird das überall so als Kriminalfilm wird das angegeben.
Ja.
Das, ich sehe da vielleicht Elemente von dem Kriminalfilm da drin, aber weniger als gesamten Film.
Denke ich auch.
Auf gar keinen Fall. Das ist eher klassisches Drama mit Charakterstudie.
Ja.
Das trifft schon eher. Ja. Oder Gesellschaftsstudie, kann man auch sagen. Vielleicht noch zwei, drei kleine Hard Facts. Film geht 128 Minuten, ist 2009 rausgekommen. Ist, ja klar, südkoreanischer Film. Hat eine Freigabe ab 12. Und Regie führte ja, wie gesagt, bereits Bong Joon-ho. Auf den Rest kommen wir gleich rein. Und unser erstes großes Thema wird heute gleich mal sein, das Drehbuch. Und das hat er selber, Bong Joon-ho, zusammen mit Park Eun-kyo zusammengeschrieben. Mhm. Und du hast uns ein kleines Dossier zusammengebaut.
Ja.
Du hast das Ganze so ein bisschen analysiert nach vier Punkten. Magst du mal ganz kurz auf die einzelnen Punkte eingehen und dann können wir gerne nochmal drüber sprechen.
Ja, ich habe erstmal den Archetypen und die Gegengewichte sozusagen herausgearbeitet, mit welcher Figur wir es überhaupt zu tun haben. Und dann haben wir die Themen, die über der Story liegen, also sozusagen die Essenz der Geschichte. Und dann haben wir den offensichtlichen Pitch, also das, was wir zum Beispiel halt im Klappentext lesen oder das der Pitch, wie uns der Film verkauft wird. Und dann haben wir den sozialen Kontext und die letztendliche Transformation, also was aus der Figur wird. Und
sehr schön.
Genau. Was am Ende?
Da gehen wir jetzt einfach mal. Genau, da gehen wir einfach mal chronologisch durch. Ich würde gleich mal anfangen mit dem ersten Archetyp und Antagonisten. Mhm. Genau. Magst du ganz kurz was zu dem Thema Archetyp selber mal kurz sagen, dass man das ein bisschen für die Zuhörer in da draußen ein bisschen aufschlüsselt?
Naja, Archetyp ist für meine Begriffe, wie habe ich das immer so verstanden? Das ist wie du läufst durch die Schule oder durch andere Gebäude der Öffentlichkeit und du siehst einfach Figuren, die schon eine gewisse Präsenz haben, die einfach da gibt's denjenigen, der sich immer gut kleidet und immer freundlich ist und immer den Leuten die Tür aufhält. Dann gibt's denjenigen, der immer im Stress ist, der immer alles irgendwie übersieht und so weiter, der so ein bisschen entrampelt ist und sozusagen greifbare Charaktere, also diese Figuren haben einen Hintergrund. Du du siehst sie optisch und du spürst irgendwie einen Hintergrund, wie möglicherweise ihre Kindheit sein könnte, wie sie ihre Schulzeit erlebt haben könnten, wie ihre erste große Liebe gewesen sein könnte, ob sie vielleicht überhaupt eine gehabt haben oder auch ihr Leben lang schon immer einsam waren. Also für mich ist ein Archetyp einfach ein greifbarer Charakter mit mehreren Dimensionen.
Mhm. Ja, davon gibt es natürlich in diesem Film wahnsinnig viele.
Ja.
Ich finde das immer sehr nuanciert, wie die Figuren hier entwickelt worden sind. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, und das ist ja auch so gewollt, dass durch die Besetzung der Mutter durch Kim Ha-ya, dass man da eigentlich sozusagen schon ganz klar gelegt hat, die Richtung festgelegt hat, wohin es geht. Die ist ja dort in Südkorea, ist hier ein riesengroßer Serienstar. Mhm. So die Serienmutter, die Liebe, die Gute, vergleichbar vielleicht mit der Mutter Beimer aus der Lindenstraße. Mhm. Das wäre jetzt so ein Ding. Und die besetzt man dann für diese Rolle. Mhm. Das heißt, da kommt automatisch schon so ein Gewicht kommt da schon mit rein. Weil man der Figur automatisch schon mehr oder mehr in diese Figur rein interpretiert. Das heißt also, wir nehmen schon Wissen von außen mit oder wahrgenommenes mediales Wissen nehmen wir damit schon rein. Das finde ich schon mal spannend, das auch so eine Art zu lösen.
Ja, und im Making-of berichtet er ja auch davon, dass er im Filmclub unterwegs war und er sie irgendwie gesehen hat. Aber die ist irgendwie, keine Ahnung, vor dem Filmclub langgelaufen oder so und sie war ja da schon bekannt und er hat sich, und ich glaube, da hat sogar ein Foto von ihr gemacht oder so und hat sich dann in den Kopf gesetzt, okay, ich will, eines Tages werde ich mit ihr einen Film drehen. So. Und ich glaube schon alleine dieser Drang, also diese Bewunderung für diese Frau, für diese Figuren, die sie verkörpern kann, wie schön sie das macht, ich glaube, das hat ihn schon in diese Story getrieben.
Ja. Ich kann das komplett nachvollziehen und verstehen. Das ist was sehr Schönes, wenn man so einen Schauspieler immer irgendwann mal kennengelernt hat, gesehen hat und man automatisch weiß, mit der kann ich jetzt im Hinterkopf automatisch was schreiben, weil ich weiß ganz genau, wie sie sich verhalten kann und die das auch abrufen kann. Also das ist eine coole Symbiose, die sich schon im Vorfeld heraus ergibt. Also das ist ein gegenseitiges Befruchten. Ich verstehe das voll. Und wie ich finde, Spoiler schon vorweg, der Plan ist aufgegangen. Also bei mir hat das ganz gut funktioniert. Auch gerade eben halt mit ihrem Casting. Und sie kann eben halt genau diese ganzen archetypischen Eckpunkte ihrer Figur, die kann die halt komplett rüberbringen. Also die, ich verstehe die, ich glaube der das.
Es gibt so dieses schöne Zitat, ich werde es jetzt nicht mal eins zu eins wiedergeben können, aber dieses schöne Zitat von Quentin Tarantino, der auch mal sagte, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe die Figuren geschrieben. Die Figuren haben eigentlich das gemacht, was logisch ist. Also genau, die Figuren sind so ausgearbeitet, dass du wirfst sie in ein Setting, du gibst ihnen was in die Hand, dann nimmst du es ihnen wieder weg und es ist einfach logisch, dass sie so reagieren, wie sie reagieren.
So. Mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Character-Driven und Story-Driven Drehbücher. Mhm. Und ich glaube, meistens merkt man schon, wenn ein Drehbuch ganz besonders Story-Driven ist und merkt so, warum verhält sich diese Figur eben halt so, wo die ersten Fragen kommen. Während hingegen das Character-Driven-Schreiben schwieriger ist, weil man sich da schnell in Sackgassen reinschreiben kann. Mhm. Genau, also das ist sozusagen auch die Kunst beim Drehbuchschreiben, wie ich finde, wo man sich dann halt wirklich echt, also allgemein beim Buchschreiben oder allgemein beim Schreiben, fiktives Schreiben, das ist so die große Herausforderung.
Ja.
Genau. Ja, wir haben schon gesagt, die ist ja eine alleinerziehende Mutter, sie hat einen geistig behinderten Sohn und in der Gesellschaft Südkorea ist es so, wenn du dort ein krankes Familienmitglied hast oder eben halt auch in dem Fall ja ein behindertes Kind hast, dann hast du ziemlich, um es salopp zu sagen, schlechte Karten.
Ja.
Da gibt es wenig Auffangmöglichkeiten für dich, es gibt wenig Geld. Du bist wirklich sozusagen darauf, du musst dich selber um das Kind halt kümmern. Und dadurch kannst du natürlich nicht arbeiten gehen und dann fehlen dir sozusagen auch Einnahmequellen. Das ist sozusagen so ein Teil dieser ganzen Grundprämisse des Films. Und dabei wird natürlich deutlich und sichtbar, was Bong Joon-ho eigentlich ja auch angetrieben hat. Sprich eben halt das gesellschaftliche Bild.
Ja, Sagte ja auch auf den Filmfestspielen in Berlin zu dem Film, meinte er auch, ich habe zwar Soziologie studiert, aber eigentlich habe ich davon keine Ahnung. Wovon ich aber hundertprozentig Ahnung habe, ist die Gesellschaft Koreas. Und das, dieses Thema Zweiklassengesellschaft, das taucht ja immer wieder auf. So, das ist etwas, was ihn umtreibt. Hat man ja auch bei Parasite fantastisch gemerkt. Da hat das ja richtig auf die Spitze getrieben, meines Erachtens nach. Mhm.
Ja, wir hatten das gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Es ist immer ganz gut zu wissen. Ich glaube, auch bei Memories of Murder hat man es zumindest mit erwähnt, dass bis in die 80er rein ja noch so ein totalitäres Regime ja in Südkorea noch an der Macht war. Und dass es sehr lange gedauert hat, bis sozusagen diese alten Strukturen einigermaßen zerschlagen worden sind. Aber wie das nun mal so ist, auch gerade hier in Deutschland, Entnazifizierung, wir denken hier an Kiesinger und auch andere renommierte Politiker, die eben halt trotzdem aktiv in der NS-Zeit mit dabei waren, dass es also nicht so gut funktioniert hat, und ähnliches ist natürlich auch in Südkorea gewesen. Das heißt also, viele, viele, viele Probleme bestanden eben halt noch weiterhin. Auch bis zum heutigen Tag sind viele so einer Strukturen natürlich noch da, und das ist natürlich ganz klar. Gerade wenn der Neoliberalismus um sich schlägt, dann entstehen sozusagen da wirklich ganz krasse Spannungsfelder, und diese Kluft zwischen Arm und Reich, die klafft dann immer weiter auf, und ja, das kann man hier in dem Film ganz gut beobachten.
Ja, und ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen und mal zu sagen, dass ich auch in den letzten Jahren auch mitbekommen habe, klar, diese Verhältnisse in den 80ern mögen nicht mehr herrschen, aber die haben ja immer noch ein Riesenproblem mit Korruption und eigentlich so 3-4 großen Familien, die das ganze Land in der Hand haben und eigentlich sagen, wo es lang geht. Das ist ja auch einfach, das ist ja wirklich ein Problem. So, das kriegt doch mittlerweile Forum, weil wir halt mittlerweile vernetzt sind und einfach, ja, wir unsere Informationen teilen können übers Internet, aber da ist auf jeden Fall noch viel im Argen, und ja.
Wie wir ja aktuell auch sehen können, ist es ja ein globales Problem. Das haben wir ja nicht nur dort, das haben wir wirklich echt überall. Ja. Also das ist und es ist mir immer noch begreiflich, und hier mal ganz kurz off topic zu werden, dass viele Leute dann doch lieber den Müll, der bei uns ist es die hiesige Springerpresse, dann eben halt auch übernehmen und glauben, anstatt tatsächlich einfach die echten Probleme, Konflikte und Herausforderungen beim Namen zu nennen. Mhm. Da ist mir dann eigentlich ja schon der Ketzer. Und ich glaube, deswegen muss man dann eben halt auch Kunst machen in dieser Art und Weise. Nicht zu frontal, nicht zu angriffslustig, irgendwo mit eingebaut und eingewebt, damit man immer noch die Fördergelder noch abgreifen kann. Ja. Und darauf hat sich Bong Joon-ho sehr gut spezialisiert.
Das stimmt, da ist er gut im Training, ne? Ich erinnere mich ja noch, wie du mir den Film Host ausgeliehen hast und ich dich angerufen habe, gesagt, so, ich komme mit dem Film nicht klar, das ist alles so dermaßen drüber, was ist denn da los? Und hast du bloß gesagt, so, ja, genau, und dann schauen dir bitte nochmal an, und das und das Symbol ist der Staat, und das Symbol ist die Gesellschaft, und das Symbol, das ist ein gesellschaftliches Problem, was es schon immer gibt, und das steht für die Lüge, und das steht für die Wahrheit, und ja, da ist er gut im Training drin, auf jeden Fall.
Ja, und wie wir ja eigentlich schon wissen, auch aus der klassischen Literatur, wir denken einfach an Mary Shelleys Frankenstein. Nicht Frankensteins Monster war das Problem, sondern es war entweder Frankenstein selber oder der wütende Mob, mhm, der sich hat aufbringen lassen gegen das Monster. Ja. Und so ähnlich ist auch bei The Host. Und ja, hier haben wir es aber in Murder mit einem ganz anderen Monster zu tun, wobei nie wirklich klar ist, wer hier eigentlich das eigentliche Monster ist. Mhm. Und das, finde ich, ist ja das Spannende im Film, wir hatten es schon gesagt, der Junge wird hier des Mordes verdächtigt und tatsächlich unterschreibt auch sein Geständnis. Mhm. Das ist, wie ich finde, ganz geschickt inszeniert, auch wenn er geistig behindert ist. Er ist aber trotzdem in einer pubertierenden Phase, das heißt also, die Hormone spielen verrückt, ja, um es vielleicht so auszudrücken.
Ja, und er hat eine relativ knappe Frustrationstoleranzgrenze, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Und er will sich mit Kumpels treffen, um Mädels auch dann irgendwie kennenzulernen, dann über seinen Best Buddy. Und ja, irgendwann betrinkt er sich dann halt in einer Kneipe, nachdem er zweimal abgeblitzt ist, und läuft dann nach Hause, und da läuft ein Mädchen vor ihm, und dann läuft sie in so ein Haus rein, und er will sie sozusagen, also er baggert sie noch an, beziehungsweise er sagt ihr einen sehr unangenehmen Spruch. Dann kommt aber von ihr eine Abfuhr, Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, den Stein wird nach ihm geworfen, da guckt er ein bisschen merkwürdig und dann geht er wieder weiter und sagt sich so, okay, das war ja merkwürdig. Und das ist sozusagen erstmal das Wissen, was wir haben.
Ja, na, ich glaube, da gibt es sogar einen richtig harten Cut. So, das kommt, der Stein kommt aus der Dunkelheit geflogen, er guckt und denkt sich einfach nur so, was zur Hölle? So, und dann siehst du eigentlich, glaube ich, dann gibt es einen Cut und dann siehst du, wie er direkt ins Bett geht. Und sich bei seiner Mom ins Bett legt. Genau. Ich finde, das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Szene, weil du ja schon sagtest, er ist leider so ein Mensch, mit dem man es machen kann, dass man ihm dann halt ein Geständnis hinlegt. Und wie kommt es überhaupt dazu? Das Ding ist einfach, dass er wirklich Zusammenhänge und die einfachsten Fragen nicht versteht. Da gibt's ja dann, also Mädchen sind ein Thema, und dann sagt sein Kumpel zu ihm so, hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Und der so, ja, hab ich. Und dann stellt sich aber heraus, dass er die Frage überhaupt nicht versteht und eigentlich sagt so, ja, ich habe schon mal mit einer Frau geschlafen. Und dann merkt man aber, ja, er legt sich zu seiner Mom jeden Abend ins Bett. Das ist das, was er drunter versteht. Und das ist ja, das ist schon, ja, das, da hat man auf jeden Fall eine Fallhöhe. So, da kann es eben schon relativ schnell schlecht gehen, wenn man Menschen über den Weg läuft, die es nicht so gut mit einem meinen.
Vielleicht um ganz kurz zu dieser Szene zu kommen, wir sind ja noch in der Drehbuchanalyse drin, und da ist wirklich so ein Punkt halt, wie verlässlich ist denn eigentlich unser Erzähler? Und hier an der Stelle kann ich gleich mal sagen, so, nein, ist also überhaupt gar nicht verlässlich, der Erzähler. Denn wir haben hier mit einer Auslassung. Gleich am Anfang haben wir hier zu arbeiten, denn wie wir zum Ende des Films feststellen werden, fehlt hier nämlich noch ein wichtiger Teil. Nämlich, er hat tatsächlich dieses Mädchen erschlagen. Mit eben halt diesem Stein.
Ja.
Sie hat ihn offensichtlich beleidigt, und daraufhin hat er reflexartig, und das wird im Film auch mehrfach auch gezeigt, dass er auf Idiot reagiert und wütend wird, und hat in einer, ja doch, du hast schon gesagt, er hat eine kurze Zündschnur und hat halt reflexartig halt einfach genau darauf reagiert und hat ihr den Stein sozusagen zugeworfen. Ja. Und dann realisiert er, ach du meine Güte, was habe ich da jetzt getan?
Nur um dann 30 Sekunden später schon wieder nicht mehr zu verstehen, was da eigentlich gerade los ist, und zu fragen, so, warum liegst du hier? Was ist eigentlich los? So, er ist wirklich nicht zurechnungsfähig. So, er ist eigentlich, es ist schwierig, mit ihnen in der Gesellschaft zu arbeiten. So. Und das Wort Idiot ist ja auch ein ursprüngliches Schimpfwort für nicht gesellschaftsfähig.
Ja, ja. Und da ist tatsächlich alles, der Film strickt jetzt sozusagen eigentlich ab dem Moment durch diese Auslassung alles darauf hin, dass wir jetzt rätseln, okay, was ist denn da eigentlich wirklich passiert? Und das heißt, wir haben jetzt, die Polizei macht keine Investigationsarbeit. Das macht alles die Mutter zusammen mit seinem besten Freund. Und wir finden dann viele, viele verschiedene Sachen raus. Dass das Mädchen zum Beispiel andere Männer und Jungs erpresst hat. Mit Nacktbildern, mit in Situationen, wo sie ihr gegenüber übergriffig sind. Da gibt es ganz viele Abgründe, die sich da auftun. Wir lernen auch die Familie ein bisschen kennen von dem ermordeten Mädchen. Da scheint auch einiges im Argen zu sein. Also es sind so viele Sachen, wo der Film verschiedene Fährten aufmacht, nur um am Ende dann durch den Landstreicher dann eigentlich den Reveal zu bringen, dass der in dem Haus drin war und das mitbekommen hat. Und der sich auch die Frage gestellt hat, warum hat er den dann auch noch hochgehuckt? Also das Mädchen wird ja dann auf die Treppen vom Haus hochgetragen und hängt dann jetzt oben vorne über. Und ich fand die Erklärung eigentlich ziemlich cool, warum der das gemacht hat. Die war schlüssig sozusagen in seiner Figur. Das fand ich
fantastisch. Ja. Damit man sie findet. Damit man sie sehen kann.
Ganz genau. Damit man sie sehen kann, damit schnell ihr geholfen werden kann, bevor es ja bereits zu spät ist.
Jetzt, wo du das nochmal andeutest, dass das junge Mädchen ja auch andere Männer erpresst hat, ist sehr, sehr deutlich dann, dass alle Figuren, die dort unterwegs sind, die sind alle ein Spiegel der Gesellschaft, so, ne, weil sie sagt ja auch zu ihm, ich hasse Männer, also red nicht so mit mir. Und das ist ja auch ein, das ist ja auch ein ganz, ganz schwerer Satz, ne? Der lässt ja tief blicken, wo du dann schon eine Ahnung hast, was man so mit ihr gemacht hat, worüber man eigentlich gar nicht sprechen will. Aber es passiert halt täglich und ganz besonders da in einer Gegend, wo es kein Geld gibt und nur so zwei, drei Familien, die sagen, wo es lang gehen und ein paar korrupte Polizisten und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen, dass das ein harter Weg war, den sie gegangen ist, bis zu diesem Moment.
Ich finde, dass der Film da natürlich auch schon sehr nahelegt, weil in allen Machtpositionen, die es in diesem Film gibt, sind immer Männer drin.
Ja.
Und keine Frauen. Und wenn du dann gut aussiehst, hast du dann wahrscheinlich die Möglichkeit, dich dann über dein Äußeres vielleicht nach oben zu arbeiten. Wir wissen, was damit gemeint ist. Also deswegen verstehe ich diesen Satz natürlich voll. Ich würde vielleicht einfach mal gleich in den Punkt reingehen, nämlich was ist denn eigentlich die Essenz von dieser Geschichte? Wir haben ja jetzt schon gerade gesagt, wir haben jetzt mit unzuverlässigen Erzähler zu tun, der uns eigentlich in diese ganze Investigation ja reinwirft. Aber was ist denn dann eigentlich die Essenz dann der Geschichte, Stefan?
Naja, dass Liebe so mächtig sein kann, dass sie Recht und Moral am Ende aushebelt. Dass es sehr, sehr weit gehen kann, bis man die Grenzen überschreitet. Ja, dem Ganzen liegt noch ein Dilemma inne, dass man halt sehr wahrscheinlich seine Unschuld und seine moralischen Grenzen verlieren wird. Nur um sich, um dem Kind den nötigen Schutz zu bieten.
Ja. Das Ding ist tatsächlich auch, sie wird ja als diese reine Figur, als dieses reine Wesen schon dargestellt mit Hang zu Obsession beziehungsweise diese starke Beschützende halt. Und alle um sie rum scheinen immer irgendwelche böse Seiten zu haben. Also im Sinne von, die tun coole Sachen, aber eben halt auch viele nicht gute Sachen. Das heißt, die sind sehr ambivalent und nur bei ihr ist es schon eher so ein, sie möchte gerne ein Mutter-Beimer-Leben halt einfach auch führen. Und die Entwicklung der Geschichte führt sie allerdings dazu hin, eben halt auch ihre dunkelsten Seiten auszupacken.
Ja.
Und da ist ja zum einen einmal die Geschichte, dass sie eben halt das Kind versucht hat, im Alter von 5 Jahren zu vergiften. Das wird nicht weiter ausgeführt. Und zum anderen eben halt wird sie selber halt auch zum Mord geleitet, um eben halt auch ihren Sohn zu schützen.
Ja.
Nämlich den Landstreicher bringt sie dann um.
Und das ist so ein Dilemma, weil sie schon, also die ganze erste Stunde, das ist so eine süße, liebenswerte, aufrechte Person. Ne? Sie ist immer so höflich. Sie gibt es auch diesen Moment, wo sie durch den Regen läuft. Sie nimmt dem Schrotthändler, nimmt sie einfach diesen Regenschirm ab. Das kriegt er gar nicht mit. Sie könnte auch einfach weiterlaufen, aber sie gibt ihm das Geld. So, also sie ist einfach, sie verkörpert schon eine sehr, sehr positive, sehr, sehr vernünftige, saubere, reine Aura. Das ist ja das Dilemma, dass sie eigentlich nur in der Scheiße steckt, um es jetzt mal kurz so zu sagen. Also es ist einfach traurig.
Also hier würde man sagen, die kaut wirklich auf dem Zahnfleisch ja. Schon. Die hat keine Rücklagen, hat kein Geld, keine Kapazitäten für irgendwas. Und jetzt ist sozusagen der eine letzte Lebensinhalt, den sie noch hat, ihr Sohn, ist jetzt im Gefängnis und die will natürlich alles dafür tun, dass sie wäre ja dann auch noch dazu noch eine Mutter eines Mörders. Also das ist ja auch noch, also sie ist dann gesellschaftlich komplett verbrannt und durch. Ja. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel. Aber im Vordergrund steht natürlich halt die bedingungslose Liebe. Und sie hat ja offensichtlich aus dieser Schmachheit, ne, dieses, ich wollte mein Kind damals umbringen, ja viel draus gelernt halt, über sich selber halt auch. Also es gab ganz viele dunkle und düstere Seiten. Und sie hat wahrscheinlich diesen gesellschaftlichen Druck, Norm hat sie eben halt überwunden und hat sich dann eben halt für ihren Sohn entschieden und ja, lebt dann eben halt an der Armutsgrenze und das ist eigentlich so der Kern. Da können wir wirklich die ganzen Reibungspunkte sehen und das legt Bong Joon-ho wirklich cool frei. Du hast ein cooles Zitat rausgesucht von ihm, was er bei den Filmfestspielen in Berlin gesagt hat.
Das habe ich vorhin schon genannt, dieses Zitat, ich habe Soziologie studiert, aber eigentlich davon keine Ahnung, wovon ich aber Ahnung habe, ist die Gesellschaft, Koreas.
Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich habe wenig Ahnung. Ich habe nur wirklich einen rudimentären Überblick, was so passiert so in Korea. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, weswegen es manchmal dadurch auch ein bisschen schwerfällt, das Gesehene wirklich zu interpretieren. Mhm. Ich habe es koreanisch original mit Untertiteln gesehen. Ich habe da wirklich sehr viel Spaß auch an der Sprache. Das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Duktus. Trotzdem fällt es mir natürlich schwer, so bestimmte körpersprachliche Merkmale richtig einzuordnen. Also das kann ich zum Großteil wirklich nur über Haltung und über Blicke machen. Gucken wir uns das Ganze jetzt ein bisschen aus so einer filmgestalterischen Sicht an. Dann merkt man schon, er ist schon sehr an das amerikanische Kino angelehnt. Also das merkt man schon an der Bewegung, wie sich die Figuren bewegen, wie sie sich im Raum bewegen. Mhm. Da merkt man das halt schon. Dann schauen wir uns da einfach mal die Bildsysteme an, die Bong Joon-ho hier verwendet. Und da können wir vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen die fantastische Kameraarbeit und eben halt diese Bildsprache mit einarbeiten. Du hast den ersten großen Punkt aufgemacht, der heißt sozialer Kontext und Zweiklassengesellschaften. Das heißt also, Menschen, die werden in der Ecke gedrängt. Und Bong Joon-ho zeigt dann also konsequent diese Zweiklassengesellschaft, also wie dieser faire Aufstieg nicht möglich ist in dieser Zweiklassengesellschaft.
Indem sie halt regelmäßig mit Unredlichkeiten konfrontiert wird, ne? Also sie wird ja nicht mit unfassbar krassen Impacts konfrontiert, sondern das sind immer so Menschen, die ihr eigentlich helfen könnten. Oder sollten, müssten, aber es einfach nicht tun. Sich ihre Gesetze einfach so drehen, wie sie wollen. Sich die Situation so drehen, wie sie wollen. Einfach nur, um ja entweder einen Vorteil zu erhaschen oder einfach nicht wirklich arbeiten zu müssen. Oder gegebenenfalls, im besten Fall, noch ein bisschen Geld rauszuholen. Aber auch bitte da nicht so viel arbeiten zu müssen dafür. Diese typischen Unredlichkeiten, denen man halt den ganzen Tag, begegnet im Alltag.
Ja, da kann ich gleich mit dem wirklich direkten Beispiel kommen, was auch relativ am Anfang kommt, auch so ein auslösendes Moment ist, wo der Junge halt angefahren wird von einem Mercedes und er mit seinem Kumpel hinterherfährt mit dem Auto und die gleich wissen, die fahren gerade zum Golfplatz. Ja. Und da auf diesem Golfplatz dann diese Typen dann auflauern und mit ihrem eigenen Golfschläger dann halt vermöbeln. Ja. Und am Ende landen die dann in der Polizeiwache und dann wird, und das ist wirklich so, dass er das erste Moment, wo du denkst, was ist denn da eigentlich los, sind es dann die Leute, die wahrscheinlich Banker oder was weiß ich, was das für Leute dort halt Professoren. Sind, oder Professoren, dass die diejenigen sind, die am Ende dann die Forderung stellen, sag so hier, der Spiegel vom Auto, der kostet 1.500 bis 2.000 US-Dollar umgerechnet, dass sozusagen der Schaden des Jungen noch nicht mal begutachtet wird, dass die dann noch nicht mal angeklagt werden, sondern es ist nur um den Schaden von dem Auto geht und dass das drüber gestellt wird. Und das sagt eigentlich schon alles. Da sagt der Film von Anfang an so ist die Tatsache, so ist sozusagen die Realität in diesem Film, wahrscheinlich auch dann da halt da draußen in der Echtwelt, aber das ist sozusagen das System, mit dem wir hier arbeiten müssen. Und das finde ich, ist in wirklich diesem Stück eigentlich ganz gut erklärt und beschrieben.
Ja, und also dieser Shot ist traumhaft. Also wer möchte, guckt gerne mal nochmal auf Filmgrab. Das ist dann sozusagen oben das vierte Bild das erste Bild von rechts. Wie die da sitzen, mit den Armen verschränkt und ganz besonders, man muss mal drauf achten, man hat so eine richtige Schlucht dazwischen. Man hat sozusagen zwei Reihen mit Tischen. Auf der einen Seite sitzen die Geschädigten, auf der anderen sitzen die vermeintlichen Übeltäter, die aber eigentlich auch die Geschädigten sind. Die Fronten sind dermaßen verhärtet. Man sieht eigentlich schon von Anfang an, schon alleine einfach nur optisch durch diese Schlucht, die durch diese Tische entsteht, sieht man schon, es wird ja nicht zu einer, fairen Einigung kommen. Und ich musste, das war so eine Szene, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, ehrlich gesagt. Also einfach wie dieser Professor dort sitzt, die Arme verschränkt hat, eben sich diesen Vortrag anhört und dann so, die haben meinen Spiegel abgedreht. das hat mich schon zum Schmunzeln gebracht. Das ist einfach auch super gut gespielt, muss ich wirklich sagen. Echt geil.
Ja, Auf jeden Fall. Und es gibt relativ dicht danach gefolgt, gibt es dann noch eine Szene, die finde ich, also als wenn man die sieht, denkt man erstmal so, okay, die ist krass, die Szene, die sieht gut aus und die hat irgendeine
Welche
Bedeutung.
meinst du?
Und man kann man viel spekulieren. Und zwar, er will mit dem Bus irgendwo hinfahren und die stehen an dieser Bushaltestelle und er muss pinkeln. Und sie steht direkt daneben und gibt ihm dann noch irgendwie ein Getränk, Sojasauce oder was weiß ich, was du gesagt hattest.
Ja,
Was gibt sie ihm
sah
da?
aus wie Sojasauce.
Genau, und pinkelt dann dabei. Und dann haben wir sozusagen einmal so eine amerikanische, und wie wir das sehen, dann haben wir so eine Art Top-Down-Shot, wo wir dann sehen, wie sich dieser Urin auf der Straße verteilt, nach unten fließt. Und dann, nachdem der Bus vorbeigefahren ist, versucht dann die Mutter dann diesen Urin irgendwie mit irgendwas zu überdecken.
Ja.
Und da sagt der Film die ganze Zeit schon so: Hallo, ich bin eine symbolische Szene, die etwas bedeuten soll. Ich bin aufgeladen.
Ja.
Hallo, analysier mich doch mal eben. Stefan, ich will dich gleich mal frei rausfragen. Was denkst du denn, wofür steht denn diese Szene? Was
Naja,
glaubst du?
sie macht den Urin mit den Schuhen weg und nimmt dann noch eine Steinplatte und stellt die so drüber. Und es dauert ja auch nicht lang. Sie geht ja dann auch zu dieser Beerdigung des Mädchens. Und da sagt sie ja auch, ich bin ja Teil der Gesellschaft. Also sehe ich das auch als Pflicht, hier zu sein. Also sie hat immer ein gewisses Grundbedürfnis, immer korrekt und gerade zu bleiben und in der Gesellschaft nicht durchzufallen. So sehe ich diese Szene.
Okay. Also ich habe so gesehen, dadurch, dass sie ihm etwas zu trinken gibt, während er aber gerade noch uriniert. Das ist so eigentlich in dieses System, in dem wir gefangen sind, die stehen ja an der Mauer, ja, kriegen wir sozusagen gerade so das, was wir so brauchen, so zum Leben und müssen aber in unser eigenes, ne, in unser Nest pinkeln. Wir müssen das selber
Also habe
beschmutzen.
ich das noch gar nicht gesehen.
Und am Ende müssen wir versuchen, das so ein bisschen so zu verdecken. Wir können es aber nicht wegmachen. Also uns fehlen die Möglichkeiten, den eigenen Mist wegzumachen. Und das ist sozusagen, ich glaube, dieses System in a nutshell, dieses, in dem die sich bewegen,
Ja.
dieser Film. Und da gibt es wahrscheinlich, man kann da noch wahrscheinlich noch viel, 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 viel tiefer reingehen. Aber jetzt so für mich so im restlichen, ne, Zusammenhang des Films macht es schon Sinn. Übrigens, sollte jemand da draußen eine bessere Analyse haben, haut es mal gerne raus. Ich glaube, da kommt bestimmt cooles Zeug zusammen. Lasst uns doch gerne wissen.
Das ist doch eine so schön grafische Szene, oder?
Ja, der ganze Film. Da können wir auch mal ganz kurz mal hier auf die Handbremse mal ganz kurz ziehen. Wir können mal ganz kurz mal über Hong Kyung-pyo einfach mal
Ja,
sprechen.
mit seinen anamorphen Linsen die ganze Zeit.
Ja, also wer es wissen will, sind Hawk Anamorphics. Die haben auf 35 mm Filmmaterial gedreht. Sieht ganz fantastisch aus. Ich hätte schwören, also ich hätte wirklich echt schwören können, die haben auf Fuji-Stock gedreht, haben sie aber nicht. Die haben auf Kodak Eastman gedreht. Aber ich finde diesen blauen Look, also die werden wahrscheinlich sehr viele Filter immer verwendet haben, um eben halt auch diesen Look halt hinzubekommen. Weil ich würde fast meinen, dass hier, ich weiß nicht, vom digitalen Color Grading habe ich leider nichts finden können. Hast du da was finden können
Nee,
zum Color Grading?
gar nicht.
Also für mich sieht das wirklich aus wie verdammt gut geleuchtet und mit entsprechenden Day-or-Night-Filtern halt gearbeitet zu haben
Und
zusätzlich.
unglaublich viel Vorarbeit. Im Making-of haben sie auch gesagt, dass sie einfach mal 40.000 Fotografien durchgearbeitet hatten, bis sie einfach alle Shots zusammen hatten.
40.000 Fotografien. Das verstehe ich. Also das macht hochgradig Sinn. Vielleicht ein bisschen was aus dem Alltag. Ich habe jetzt gerade bei einer Kinoproduktion, die ist zwar independent, aber der Film wird ausgestrahlt nächstes Jahr, hat ein Kinorelease. Und die haben mit der Vorproduktion schon vor 5 Jahren angefangen, haben da schon die ersten Moodbilder geschossen, sind schon an mögliche Sets gefahren und haben einfach geguckt, wie finden wir da halt einfach den Look. Und hatten die zusätzlich noch ein Moodboard und haben das jetzt in den letzten 3 Jahren dann sozusagen verfeinert, bis dann eben halt zu dieser Hauptphase. Und das ist halt spannend, wenn man sich die Moodbilder anschaut und auch ein paar schon gestellte Szenen und dann Stills aus dem Film anschaut, die gegenüberschaut, wie dicht das eigentlich dran ist. Und was ich hier auf jeden Fall sagen kann, ist Beleuchtungsstil. Ich bin mir ziemlich sicher, Bong Joon-ho hat sehr viel bei Sir Roger geschaut und geguckt, wie machen die denn das? Und das wird sehr wahrscheinlich auch Ong Kyung-pyo auch mitgemacht haben, beziehungsweise die müssen, die haben den gleichen Approach zum Arbeiten. Das Licht wird bestimmt durch die Situation, in der wir uns befinden und nicht umgekehrt. Nicht das Licht erschafft die Stimmung, sondern wir haben eine Situation und die muss sozusagen verstärkt werden. Oder der Regisseur sagt, ich brauche jetzt die und die Grundstimmung. Es geht mir bloß darum, wir haben hier kein Ridley Scott Lighting oder Tony Scott Lighting, sondern wir haben wirklich die Motivation für das Licht, die ist immer gegeben und ich stelle das nie in Frage. Und das ist, wie ich finde, on point. Das ist sozusagen technisch sauber und korrekt und gleichermaßen sieht es gut aus, ohne zu überladen zu wirken. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe das Gefühl, ich muss sagen, dass also die Kompositionen sind traumhaft, aber das Licht ist auch verhältnismäßig flach, muss ich sagen. Das Bild ist immer irgendwie vom weil du hast gerade Tony Scott oder Ridley Scott gerade angesprochen, das ist ja immer wie so eine Praline halt. Ne? Du hast den Vordergrund beleuchtet, dann hast du den Mittelgrund, der ist dunkel und der Hintergrund ist wieder beleuchtet. Das habe ich hier in dem Film zweimal gesehen. Zum Beispiel, wenn der Shot aus ihrem Laden rausgeht, ein paar Mal. Und ich glaube dann am Haus, wo der Stein fliegt. Aber ansonsten fand ich die Beleuchtung relativ flach und nüchtern. Nüchtern. Die Kompositionen waren wunderschön und die Beleuchtung war eher nüchtern für mein Empfinden.
Ja, aber der Film arbeitet mit einem auf einer anderen Ebene, also er arbeitet auf einer anderen Ebene, nämlich mit Farbkontrasten.
Ja.
Und das ist vor allem auch im Story relevant, das hast du auch so mit notiert, und zwar das Kostüm von der Mutter. Am Anfang ist es rot, das steht natürlich fantastisch im Gegensatz zu diesen blauen, kalten Wänden, diesen blauen, kalten Beton. Da passt sie rein und am Ende ist es lila und das steht dann wiederum im Kontrast zu diesen gelben Kornfeldern oder Wiesen, wo die halt rumläuft zu dieser Jahreszeit.
Ja, und blau trägt der Sohn die ganze Zeit und der Sohn gilt ja als unschuldig. In ihrer Welt gilt der Sohn als unschuldig. Und dann mischst du diese beiden Farben.
Du hast dir was dazu aufgeschrieben. Was hast du mit dieser kleinen Farbe eigentlich auf sich?
Na, dass sie sozusagen, also ich finde, dass das auch wie eine Art Kommentar ist. Na, sie ist am Anfang der Geschichte ist sie in roter Kleidung unterwegs und der Sohn gilt als unschuldig, trägt die ganze Zeit blau und am Ende der Geschichte wird sie ja auch zu dem, was ihr Sohn ist, ein Mörder. Und somit vermischt sich das Ganze. Das ist schon ein geiles, also das ist wirklich ein sehr, sehr schön grafisches Detail. Das ist wirklich, wirklich schön.
Wir müssen uns jetzt alle an den Schulunterricht wieder zurück ansehen. Was passiert, wenn wir die blaue mit der roten Farbe halt vermischen? Mhm. Und da kommt dann eben halt Violett bei raus. Das finde ich sehr schön. Schöne Beobachtung, Stefan. Ich gehe da tatsächlich mit. Das macht hochgradig Sinn. Und es funktioniert ja, weil auch bildlich funktioniert das super.
Ja.
Das ist, genau. Ist dir noch was anderes, wenn wir einmal gerade bei Hong Kyung-pyo sind, ist dir noch was aufgefallen zur Kamera, was du gerne noch mit erwähnen möchtest?
Ich liebe den Shot im Kornfeld. Den könnte ich mir so häufig anschauen, einfach wie er die Kamera zwischendurch noch atmen lässt. Du weißt, was ich meine. So, ne, die bleibt nicht so straight in einer Line, sondern er schwenkt sie auch mal nach links und rechts und kündigt sozusagen schon an, wie sie sich selbst gleich bewegen wird und so. Und das ist einfach so ein schön visueller Kommentar. Ja, ist ein Traum. Also auch der Shot an der Wand, also auch dann am Ende, wenn sie den Urin wegwischt und sowas, wie klein sie wirkt vor dieser riesigen Wand einfach, was auch so ein toller Kommentar für ihre Situation einfach ist. Sie steht vor einer riesen Wand und kann sie einfach nicht bezwingen.
Ja, also die Kamera, also gerade bei dieser Kornfeld-Szene, die ist natürlich ganz klar, die steht relativ fest, aber trotzdem spielt die ein ganz kleines bisschen mit ihr mit. Also sie trackt nicht nur, sondern sie spielt auch ein kleines bisschen mit und das finde ich sehr gut. Es gibt noch eine andere krasse Szene und das ist die Schlussszene. Da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen. Dem voraussetzen müssen wir allerdings trotzdem noch was. Und zwar, wir haben dieses Thema mit der Akupunktur, haben wir hier im Film. Ja. Da müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, bis wir zu der letzten Szene kommen können. Kannst du uns mal ganz kurz was zu der Akupunktur hier im Film sagen?
Sie betreibt Akupunktur, ohne eine Lizenz zu besitzen. Und das ist ja schon auch ein gesellschaftlicher Kommentar für eine Frau, die sich durchschlagen muss durch eine Gesellschaft, wo sie einfach nicht nach oben kommt. Gleichermaßen ein gewisses Gefühl für Gesundheit besitzt. Und sie glaubt daran, dass es am Oberschenkel einen speziellen Punkt gibt, der auch offiziell nicht bekannt ist, der dafür sorgt, dass du all die bösen Erinnerungen aus der Vergangenheit auslöschen könntest. Ja.
Das ist ähnlich, wie es Tarantino bei Kill Bill gemacht hat, mit dieser Fünf-Finger-Punkt-Pressur-Technik da, wie auch immer die heißt, dieser Five-Finger-Death-Punch,
ja, stimmt.
Was so,
stimmt.
So ein bisschen mythisch aufgeladen wird, so ein kleiner Hokuspokus, da müssen wir uns drauf einlassen. Ich finde, der Film macht das aber so zart und so feinfühlig, dass ich diesen Hoax auch bereit bin zu glauben.
Ja.
Also ich finde, das innerhalb des Films macht das hochgradig Sinn.
Ja. Ja, und es hat mich auch ganz besonders an diese Kowloon City erinnert, diesen Brennpunkt. Das war ja nicht in Korea, sondern das war woanders, aber auch im asiatischen Raum. Und da habe ich letztens eine kleine Doku gesehen. Ist ja ganz schwierig, sich über dieses Thema zu informieren. Aber wenn man was findet, dann sind das so kleine, schlecht qualitative Dokus auf Englisch. Und die habe ich mir angeschaut. Und da waren ja auch ganz viele Ärzte unterwegs, die eigentlich überhaupt keine Lizenz hatten. Aber die Menschen, die dort gelebt haben, die waren froh, dass sie da waren. Weil was willst du denn machen, wenn du abgeriegelt bist und einfach keinen Zugang zur Gesellschaft hast? Du musst dich schon irgendwie kümmern.
Ja. Genau. Und in dem Fall steht hier die Akupunktur, ne? Du hast es ja schon schön gesagt, halt dafür, dass das eine Parallelgesellschaft ist und dass die einzige Möglichkeit ist, Geld einzunehmen, obwohl es nicht legal ist. Und sie sozusagen von der Gesellschaft auch abgeschnitten ist. Und deswegen ein wichtiger Teil eben halt auch für diesen Film.
Richtig, und sie ist auch noch angreifbar dadurch. Weil sobald du das mitkriegst, kannst du die Person Belang dann erpressen, bestechen, was auch immer.
Genau. Jetzt ist es so, dass gerade dieses Akupunkturbesteck, diese markante Dose, natürlich auch nur für den weiteren Verlauf des Films noch eine wichtige Rolle spielt, denn sie begeht ja einen Mord. Und an diesen Obdachlosen, der diesen Mord von ihrem Sohn beobachtet hat und verliert natürlich dann dabei auch ihr Akupunkturbesteck. Übrigens, das ist auch eine Szene, da können wir gerne jetzt gleich mal noch drüber sprechen. Der Sohn fährt nochmal dorthin mit seinem Kumpel und die schauen sich sozusagen das niedergebrannte Haus an und findet dann eben halt dieses angesenkte Akupunkturbesteck und gibt es der Mutter. Und zeigt sich da in einer ganz besonderen Klarheit. Und da wollte ich ganz kurz nochmal anhalten. Stefan, wie hast denn du die Szene verstanden?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, um ehrlich zu sein.
Na, er gibt doch dann ihr dieses Akupunkturbesteck, gibt er ihr doch. Und er sagt ihr so, wie konntest du das da liegen lassen?
Stimmt. Genau, er verknüpft sozusagen die Kapitel miteinander über dieses Akupunkturset. Aber eine tiefere Deutung habe ich darin nicht gesehen. Außer dass die Story damit verknüpft wird. Habe ich irgendwas nicht gesehen?
Ich fand's halt. Nee, mir ging es eher darum, er wirkte in dem Moment so wahnsinnig klar. So ein, hey, was ist denn hier los? Also wie als würde er die ganze Zeit ein Spiel mit ihr treiben, als wäre er geistig doch etwas klarer.
Stimmt.
Ja, also er erklärte ja dann ja auch, wie er denkt oder warum er denkt, dass die Leiche nochmal nach oben geschafft worden ist, nämlich um aufmerksam zu machen, damit Hilfe kommt. Und macht ihr was vor. Und das finde ich so krass. Er weiß ja schon, dass sie es eventuell weiß. Also beide wissen das eigentlich und zum Schluss wird es nochmal klar, indem er ihr die Dose da eben halt auch gibt. Das heißt also, so ganz ist jetzt halt nicht wirklich klar, wie stark beeinträchtigt er ist, wie viel er wirklich vergessen hat. Wie, weißt du, was ich meine?
Das geht ja die ganze Zeit so. Er lässt immer wieder durchblitzen, dass er eigentlich bei klarem Verstand ist und dann wieder nicht. 30 Sekunden später hast du wieder das Gefühl, dass er eigentlich sich seine Welt auch selber so zusammenbaut.
Ich glaube, das meine ich immer halt, dieser verlässliche Erzähler. Wie verlässlich ist denn der eigentlich, wenn es um diese Figur geht? Wir sehen immer nur Auszüge von ihm und wir gehen davon aus, was uns der Film vermitteln will, dass eben halt sehr stark eingeschränkt ist. Und offensichtlich ist er das aber eben halt auch nicht. Und das ist sozusagen wieder so ein Teil. Vielleicht sehen wir auch nur oberflächlich das, was wir wollen. Aber wenn wir genauer hinschauen, können wir eigentlich schon erkennen, da ist eben halt mehr. Also so interpretiere ich das so ein kleines bisschen. Das ist mir jetzt auch so, gerade wüst zusammengeraubt und zusammengeklaubt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja die letzte Szene. Denn dieses Besteck, dieses setzt sie jetzt selber sich ein, findet natürlich auch, nutzt halt diese Stelle mit dem Herzen, ja. Mhm. Und dann steigt sie in den Bus ein und dann tanzt sie dort mit älteren Frauen wie bei so einer Reise, bei so einer Party.
Ja, was ja auch ein schönes Bild ist.
Also erstmal ist es ein schönes Bild. Jetzt kommt aber die wichtige Frage. Die Kamera ist offensichtlich auf einem parallel fahrenden anderen Gefährt als Handkamera. Mhm. Und du bist auf, keine Ahnung, wie viel, 300 mm, ich kann es nicht sagen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr close.
Ja, du hast halt einfach wirklich krass brutale Distortion, das ist eine Telebrennweite. Das wackelt natürlich brutal und das alles gegen die Sonne gefilmt, also sehr silhouettenhaft. Mhm. Und das ist, ich muss dich wirklich fragen, was bedeutet diese Szene für dich? Jetzt mal frei von der
Leber. Flucht.
Flucht.
Also dieses Bild hat ja unglaublich viel Bewegung, von links nach rechts. Mhm. Und das deute ich immer als Bewegung weg von hier. Ja, schon alleine, dass sie überhaupt sich in den Bus setzt und einfach abhaut, ist so, also sie setzt sich in diesen Bus und in diesem Bus holt sie diese Nadel raus, setzt sich diesen Stich und dann fängt sie an zu tanzen. Das ist für mich die ultimative Metapher für, ich möchte vor meiner Vergangenheit fliehen. Und das ist ja dann auch dieses Gefühl, womit du zurückgelassen wirst.
Mhm. Ein weiterer Lehrer, den ich finde, ist, der ganze Film hat, du hast schon gesagt, der ganze Film ist eher sehr flach vom Look her. Mhm. Hat jetzt nicht so die krassen Kontraste, außer die Farbkontraste. Und hier haben wir mehr oder weniger, wenn du es willst, fast schon monochrom, schwarz-weiß, harte Kontraste. Die Kontraste sind so krass, dass das Gelb der Sonne eine eigene Farbe ist und das Schwarz im Vordergrund. Ja. Und du bist sozusagen von dieser, ich sag's mal, grauen, trotzdem, sag mal so, weiteren Welt in dieses Schwarz-Weiß-System. Das heißt, sie entscheidet sich jetzt sozusagen in einem anderen System teilhaben zu wollen. Ja, sie ist rehabilitiert, sie ist wieder Teil der Gesellschaft, aber es wird jetzt eben halt mehr monochrom, also mehr Schwarz-Weiß, um das vielleicht so auszudrücken.
Ja, und es sieht so traumhaft aus, ne? Es sieht so
traumhaft und trotzdem ist es verwaschen.
Genau.
Weil die Kamera.
Genau.
Ja. Okay. Ja, ja, irgendwie so kann man sich das irgendwie so zusammenmühen irgendwie. Ich finde es aber spannend, dass er mir die Möglichkeit gibt, das zu interpretieren. Also, dass da genügend Freiraum ist, dass da nicht zu viel vorgegeben ist.
Ich habe dafür ein bisschen gebraucht. Das erste Mal habe ich das gar nicht verstanden, damals vor ein paar Jahren, als ich das gesehen habe. Ich habe den Film sehr gemocht, aber das habe ich erst jetzt beim Rewatch, habe ich das nochmal so richtig für mich verstanden. Es geht da ganz viel um, es geht ja auch, das ist auch ein zentrales Thema, Aussetzer. Ja, sich selbst die Welt so zu bauen, wie sie einem gefällt. Das machen die Antagonisten, das machen die Protagonisten, das machen die, wo wir nicht wissen, ob sie zum Antagonismus oder zum Protagonismus gehören. Und ist ein übergreifendes Thema über ihr gesamtes Leben, was einfach wirklich unfassbar schwer ist. Und sie hat langsam die Nase voll davon. Und wer will sich an sowas erinnern müssen, dass man jemanden umgebracht hat? Also ich will es nicht. Ich würde auch alles dafür tun, dass ich das wieder vergesse.
Mhm. Definitiv. Stefan, wir haben wahnsinnig viele Punkte, sind wir jetzt gerade schon so durchgegangen. gerade auch so wirklich drehbuchseitig, kameraseitig. Jetzt kurze Frage. Was hast du jetzt so noch für Punkte, über die wir vielleicht noch sprechen wollen?
Ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch über die Karaoke-Bar-Szene sprechen.
Dann hau mal raus, dann sag mal was zur Karaoke-Bar-Szene.
Das ist der Midpoint. Da habe ich auch, da habe ich auch genau geschaut. Das ist genau nach einer Stunde. Der Film geht ja 2 Stunden. Und nach einer Stunde sind wir in einer Karaoke-Bar-Szene, weil sie hat auch sich einen Anwalt besorgt. Und wie dort aber die meisten so sind, gaukelt er eigentlich erstmal nur vor, dass er sich drum kümmert. Und dann kommt sie dahin. Ist auch so wie so eine Art, schon wie so eine Art Wes Anderson-Shot, sehr, sehr objektiv, sehr, sehr zentral geschossen. Die sitzen nur da, sitzen am Tisch, besaufen sich, rechts und links sitzen leichte Mädchen, wie man so schön sagt. Links ist so sein Akademiefreund aus der Schulzeit, der ist schon so besoffen, dass er schläft. Der andere, der pennt auch. Und ich glaube, er gibt ihr erstmal einen Shot, also lässt sie erstmal was Hartes trinken, sie schluckt es runter und dann hörst du, wie sich die audiovisuelle Wahrnehmung von ihr verzerrt. Ne? Also sie wird langsam leicht betrunken. Und der Anwalt nimmt sich dann auch noch dieses verdammte Mikrofon. Und dann kriegt man diesen verzerrten Eindruck, wenn er dort reinspricht. Und macht ihr klar, hey, guck mal, hier zu meiner Linken, der schläft zwar, aber ist ein guter Mann und der besitzt eine psychiatrische Anstalt und wir können deinen Jungen einfach für 4 Jahre hier reinpacken und dann ist das ganze Thema erledigt. Ist doch immer noch besser, als wenn er sein ganzes Leben lang im Knast sitzt. Und das ist so der Moment, wo sie, glaube ich, einerseits meine ich gesehen zu haben, dass sie sich kurz überlegt, nehme ich das an, damit diese ganze Nummer jetzt hier einfach endlich aufhört. Aber sie macht es nicht. So, sie feuert ihn dann. Aber ich finde diese Szene, die ist unglaublich symbolisch für eine juristische Farce. Das ist sozusagen ein Bühnenspiel, was hier einfach über die Bühne gebracht werden soll. Man soll nicht so viel fragen, man soll nicht so viel nerven. Lass uns das Ganze hier bitte so schnell wie möglich abhandeln. Den wahren Täter brauchen wir doch eigentlich gar nicht so. Ich habe die ultimative Lösung. Und das ist ja schon auf jeden Fall auch eine... Das ist alles so frustrierend, ey. Das ist so frustrierend, weil ich mir das auch einfach so gut vorstellen kann, dass das auch der Realität entspricht. Und ja, das ist auf jeden Fall meines Erachtens nach auch eine sehr, sehr wichtige Szene, die mich sehr, sehr betroffen gemacht hat.
Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich die Gesellschaftskritik des Films in a nutshell, die Szene, vor allem, wie sie aufgebaut ist. Sie sitzt vorne am Bildrand, während die anderen hinten sitzen, eher so im Zentrum, umgeben halt von diesen leichten Mädchen. Das heißt also, denen ihre Zukunft hängt nur von ihrem Äußeren ab oder von ihrem Alter. Und daneben sozusagen halt einfach, die eingeschläferten Ärzte mehr oder weniger. Und er, repräsentiert natürlich dieses System als Anwalt. Man sieht ihn halt auch sehr oft in diesen Szenen. Er ist sehr oberflächlich, er ist sehr unhöflich, er tritt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nach unten. Also da kann man wirklich relativ einfach schon ablesen, so als klar, das ist sozusagen eine von diesen Kernaussagen mit im Film, die Bong Joon-ho da treffen will. Fühlte sich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, immer so ein ganz kleines bisschen off an, ne?
Ja.
Diese Zirkus-Manegen-Nummer da, und trotzdem, ich habe die Idee verstanden.
Ich auch. Ich meine, ich würde mal behaupten, sie ist unmissverständlich.
Ich habe mal eine Frage, die ist jetzt ein bisschen drumherum. Es gibt ja dann doch viele Menschen, die wünschen sich, gerade wenn Zeiten schwierig sind, dass Filme sie unterhalten sollen und dass Filme weniger politisch sein sollen und dass das alles ein bisschen einfach und locker flockig sein soll. Wir haben es hier nicht mit so einem Film zu tun und trotzdem unternimmt Bong Joon-ho alles dafür, dass du dich unterhalten fühlst. Wie hältst du es denn eigentlich mit? Sollte Kunst, das ist jetzt wirklich mal ein kleiner Nebenkriegsschauplatz hier, sollte filmische Kunst oder allgemein Kunst zur Unterhaltung da sein? Oder darf politische Bildung ja auch stattfinden? Darf man auf Missstände hinweisen? Wie gehst du denn da eigentlich ran? Was sagst du denn dazu?
Ich sag mal so, Du hast ja meine Superman-Review gelesen von vor 2 Tagen.
Ja, habe ich. Ich hau übrigens den Letterboxd-Account von Stefan hier unten nochmal in die Kommentare, da könnt ihr sich nochmal nachschauen.
Also, das war so, das ist eigentlich ein gutes Beispiel gerade, weil mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit, ich glaube, ich bin so von diesem ganzen Entertainment-Ding weg und ich schaue wirklich viel, viel mehr Dramen als früher. So, ich schaue viel, viel mehr schwere Themen, sowas wie Aftersun, solche Filme, wo es einem wirklich danach einfach nur unglaublich schlecht geht. Und diese Filme geben mir aber irgendwie in Summe viel, viel mehr. Deswegen Superman gerade genannt. Für mich hat es dann auch mal wieder gut getan, mich wie ein Kind zu fühlen. So, ne? Ich brauche das aber nicht mehr so häufig. Das war jetzt so, ich bin jetzt bei Superman im Kino gewesen, habe mich wieder gefühlt wie so ein 9-Jähriger und das war gut so. So, ich habe alle meine Maßstäbe, alles das, was ich so irgendwie mir angeeignet habe, alles, was ich mir so reingelesen und gelernt habe übers Filmemachen, habe ich einfach über Bord geworfen und gesagt, okay, also wenn sich das jetzt gut anfühlt, dann ist es jetzt auch einfach gut so und ich schaue auch so viele schwere Sachen in letzter Zeit, dass es einfach mal wieder gut tut. Ich finde, also mich langweilt's so eigentlich. Also dieses klassische Hollywood-Filme machen, wo ich diesen klassischen Strukturen folgen muss und immer einen greifbaren Helden brauche und dann diesen typischen Climax eines Helden und so weiter, das brauche ich irgendwie nicht mehr so. Und
aber braucht's einen politischen Kommentar oder sollte es reine Unterhaltung sein? Machst du da eine Trennung?
Ich finde, das braucht's. Ja. Ich finde, das braucht's.
Ich nehme vielleicht mal 2 andere Beispiele. Wir nehmen jetzt einfach mal Carpenter. Funktioniert immer. Du guckst dir Fock an. Da ist 0 politische Kommentar drin. Also wirklich gar nicht. Kannst du mir gerne versuchen sagen, kann man eventuell irgendwo reinlesen, wenn man das möchte. Ja. Da wird die Lepra-Kolonie natürlich versenkt, ne, wegen monetären Interessen. Kann man schon sagen, irgendwas kann man da reinlesen, aber so ganz grundsätzlich in seiner gesamten Haltung ist dieser Film verhältnismäßig unpolitisch, wenn du so willst. Und dann guckt man sich They Live an zum Beispiel. Oder auch Assault on Precinct 13 zum Beispiel. Da kann man schon sagen, da ist schon eine Haltung noch mit drin von ihm, die man da rauslesen kann. Ganz stark sogar. Auch und trotzdem kann er unterhalten. Und das, ich finde, ein Spagat macht es halt aus. Man kann natürlich auch rangehen wie Haneke und kann einfach sagen, ich gehe jetzt super didaktisch einfach ran und sag so, ihr guckt mir jetzt hier die ganze Zeit zu und ich gucke euch dabei an. Und ihr lernt jetzt ein bisschen was über euch selber. Und da wäre ich jetzt bei meiner Verbindung eben halt zu Bong Joon-ho, der hier 3-mal im Film mehr oder weniger fast genau ins Publikum schaut. Die gucken ganz leicht an der Kamera vorbei, aber man kann auch wirklich denken, die gucken uns gerade an. Und da guckt uns auch immer Bong Joon-ho an. Sagt so, ich mache hier einen Kommentar, ich will einen machen. Und ich finde es aber so cool gemacht, in diesen Film eingebaut, dass man es auch übersehen kann. Das heißt also, ich habe die Entscheidung, mir auszusuchen, möchte ich das jetzt deuten oder eben halt nicht. Ich muss sagen, ich lasse mich wahnsinnig gerne ablenken. Ich habe Spaß zum Beispiel Star Trek. Das ist auch ein cooles Beispiel, wo du sagen kannst, da hast du mal ein paar Folgen, die sind sehr locker und fluffig inszeniert. Da geht es um wirklich nichts, literally nichts, außer einfach nur Spaß und Freude. Und dann hast du wirklich wichtige, wichtige Folgen, wo es eben halt um grundsätzliche Dinge geht. Ethik, Religion, moralische Dilemmata und all sowas halt. Das ist alles damit drin. Ich finde, dieses Mittelmaß irgendwie ist ganz cool. Oder eben halt auch die Extreme auch ausloten. Ich finde das alles zulässig. Und bei Bong Joon-ho finde ich eben halt, und das ist für mich sein Stil in nutshell, dass er das eben halt miteinander verbinden kann. Er schafft es, das miteinander zu verbinden, ohne dass ich dieses Gefühl habe, ich werde hier überfrachtet. Ich habe immer noch die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ey, ich will den Film jetzt narrativ einfach nur folgen. Ich finde die Story spannend und alles andere ist mir egal. Das geht auch. Und das finde ich gut. Das finde ich stark.
Ja, das ist eine Masterclass, ne? Das ist so genau diese Dynamik, die einfach auch so schön ist. Also all das, was der Star Trek in Serienformat bieten kann, schafft er halt tatsächlich auf 2 Stunden Laufzeit. Ohne dich zu nerven, ohne dich völlig fertig zu machen. Du bist betroffen wie unterhalten zugleich. Ja, ich fand das Beste war bisher, ich glaube, Parasite wirklich mit. Also, es ist so eine gute Arbeit, ey. Parasite war wirklich fantastisch. Das war auch so ein Film, wo ich so viel gelacht habe und dann gibt's einfach irgendwann diese Szene, wo dir, da gab's auch so ein paar Spitzen, du weißt, was ich meine, wo du einfach, wo ich nicht wusste, so, was passiert mir hier gerade, so. Also irgendwie, mir bleibt doch gerade mein Lachen am Hals stecken und ich weiß gerade überhaupt nicht richtig, wie ich mich fühlen soll. Das ist so eine Dynamik, die ich tatsächlich nur noch bei seltenen Filmen sehe, aber tatsächlich immer bei Bong Joon-ho. Von daher schon ein toller Regisseur, der einen immer wieder überrascht. Und
das klingt stark nach Fazit, Stefan.
Fazit?
Das klingt irgendwie stark nach Fazit. Oder hast du noch ein paar Punkte, über die du
sprechen möchtest? Ich glaube, dass wir das eigentlich alles ganz gut angerissen haben. Und mein Fazit ist, dass tatsächlich so Park Chan-wook und Bong Joon-ho sind tatsächlich, also diese Filme spielen sich auf jeden Fall gerade so in mein Herz und das ist sehr, sehr schön. Ich habe da sehr viel Freude dran. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir das nochmal angesprochen haben mit dieser Dynamik aus schweren Themen und etwas Leichtfüßigkeit. Ich finde, das sind so die Regisseure, die das mit am besten machen und die mich immer überraschen. Sei es Kameraarbeit oder die Figuren, so, also diese beiden Sachen sind immer für mich eine unvorhersehbare Sache, die ich immer genießen kann. Das ist mein Fazit auf jeden Fall.
Okay, cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür und vor allem vielen Dank, dass du heute ganz viel mitgebracht hast.
Auch an ja, ich Themen, danke, dass ich dabei sein konnte.
Dass man da ein paar Sachen so anreißen kann. Ich würde ganz kurz einen Punkt aufnehmen, um da so mein Feedback vielleicht so ein bisschen so abzuleiten, weil du sagtest auch Park Chan-wook. Park Chan-wook und ich, wir werden in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr die größten Freunde. Ich habe per se nichts gegen seine Filme. Ich finde die tatsächlich auch gut, aber ich finde die nicht herausragend oder besonders wie die von Bong Joon-ho. Eben halt, weil Park Chan-wook den Hang zum Opernhaften hat, zum Übertreiben und er mir die Themen ganz klar und ganz dick eben halt aufs Tablett schmiert und ganz genau sagt, da musst du hingucken, das ist mir wichtig, ist mir übrigens egal, ob das jetzt für den Film funktioniert oder nicht, das musst du dir jetzt angucken, weil es für mich eine Bedeutung hat. Also er ist da schon etwas egoistischer am Werk, finde ich. Das finden Leute sicherlich gut und viele Leute finden das gut. Dahingegen macht es mir Bong Joon-ho aber einfacher, selber mit entscheiden zu können. Das heißt, ich kriege hier nichts komplett Vorgefertigtes, sondern ich darf auch immer noch mit involviert sein. Das, finde ich, macht ihn eben halt für mich so herausragend. Und deswegen finde ich Mother, auch wenn er mit einem unzuverlässigen Erzähler hier arbeitet, um uns sozusagen halt, naja, dieses Lügenmärchen sozusagen da aufzutischen, funktioniert das ganz gut. Also der macht das so gut und geschickt, dass ich da am Ball bleibe, dass ich die Charaktere sehen und spüren will, dass ich mir da selber noch einen Reim drauf machen kann und dass dieses Mysterium zum Glück auch schnell gelüftet und gelöst wird und wir trotzdem dann halt noch dranbleiben und spätestens dann du dann so einen Glimpse bekommst, Moment mal, um was geht's denn jetzt eigentlich nochmal wirklich in dem Film? Und ich glaube, das auch wiedersehen zu können, oder es spiegelt sich auch wieder in einigen Reviews, die ich zum Beispiel dazu gelesen habe, wo viele Leute Schwierigkeiten hatten dann im letzten Viertel dann so, Moment mal, wir haben jetzt sozusagen den großen Climax und danach geht der Film aber nochmal 15, 20 Minuten weiter. Warum? Und der Kern liegt eben halt genau da drin halt, es ging ihm eben halt um was anderes und er hat versucht mit einem Story-Konstrukt, diese Themen da halt einfach reinzulegen. Und ich finde, das ist ihm gut gelungen. Mir macht es sehr viel Spaß. Steht ganz leicht wirklich hinter seinen Vorgängerfilm. Aber nee, ich habe wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film gehabt. Kann den auch nur wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, dass die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, das jetzt gerade nicht hören. Ansonsten seid ihr komplett durchgespannt. Wie dem auch sei, fantastischer Film und hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch mit dir drüber zu sprechen und dass wir das jetzt auch nach den vielen Jahren endlich mal
Zeit wird's ja. Nee, war schön. War sehr, sehr schön.
Cool. Dann sage ich da draußen, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und ja, lasst uns bitte ein bisschen Liebe da. Ihr wisst, was zu tun ist, wo ihr uns überall findet. Wenn ihr andere Möglichkeiten kennt und seht, mit uns in Kontakt zu treten, die wir noch nicht nutzen oder vielleicht mal nutzen sollten, lasst es uns auch wissen. Denn ich finde, Social Media ist gerade schwierig auch zu bespielen, vor allem die Sichtbarkeit. Das ist auch so eine Sache, manchmal merke ich halt schon, wir können da irgendwas posten, wir können irgendwas machen und einfach nur darauf hinweisen, wir haben da was. Am sichersten ist gerade wahrscheinlich die Leute, die uns einfach nur ja halt einfach in ihrem Feed bei im Podcast abonniert haben. Da kommt die Folge halt raus, da seht ihr das halt, aber Social Media Posts gehen tatsächlich unter. Das ist auch so ein Ding, wir hätten manchmal ganz gerne einfach so ein bisschen mehr Rückmeldung oder einfach nur wissen, dass ihr da draußen da seid, denn wir sehen es an den Abrufzahlen, ihr seid ganz schön viele geworden. Und deswegen, vielleicht gibt es da irgendwelche coolen Möglichkeiten, dezentral von den gängigen Plattformen. Vielleicht gefällt euch da irgendwas ein. Lasst uns gerne wissen. In diesem Sinne sage ich aber erstmal nochmal vielen lieben Dank an dich, Stefan, für das schöne Gespräch.
Ich danke auch.
Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, was es werden wird. Und ihr da draußen habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ahoi.
Bis bald.